Hieß der auch die am Schloss?
Ja, die Irmelis manchmal. Also bei der Essensausgabe in der Mensa, der Grundschule, wurde immer gesagt, ah, da kommen die Irmelis.
Ach, du isst jetzt wieder Fleisch. Sag das doch gleich.
Hallo, heute sag ich mal was am Anfang, weiß nicht was. Herzlich willkommen.
Sehr gut, Moment. Jetzt.
Hallo, herzlich willkommen bei Feminismus und Autotune. Die trollig süße, süffige Sendung mit Linus Volkmann und Paula Irmschler.
Hallo!
So sage ich das immer, ne? Ich mache dann immer so, hallo! So, jetzt ist das mal andersrum.
Ja, ja, klar. Die Leute sollen auch denken, dass ich mal der Niedliche bin in der Gruppe.
Wir sind schon wieder bei mir zu Hause und ich habe schon wieder nichts da zum Anbieten. Außer Amaretto.
Amaretto, das ist ein bisschen komisch. Die Flasche ist nicht angebrochen, aber sie, sie ist schon viertel leer.
Ist sie nicht angebrochen?
Ja, vielleicht ist sie angebrochen. Das würde natürlich einiges erklären.
Wir haben gerade schon über Alkohol gesprochen, ohne dass wir es aufgenommen haben.
Oh, scheiß Privatheit hier wieder.
Und haben festgestellt, dass zu Hause trinken eine Einstellungssache ist. Also du machst es, ich mache es nicht.
Genau, also ich trinke auch, wenn ich alleine zu Hause bin, trinke ich eigentlich nichts. Aber wenn ich mich betrinke, dann ist mir das als Wirkungstrinker dann am liebsten eher zu Hause, höre ich Platte. Und ich mag auch von Hammerhead den Song, ich sauf allein, finde ich wahnsinnig kraftvoll. Ich muss keinen sehen, also das Destruktive vom Saufen. Also ich.
Aber schläft man dann nicht einfach irgendwann ein?
Gut, ich nehme halt auch Drogen, als wäre ich nicht mehr ganz dicht. Nein, natürlich.
Also ich stelle mir das gerade vor, wie ich das machen würde. Ich würde allein zu Hause sitzen, ganz normal, was weiß ich, als Club Seven hören. Und dazu schön jetzt hier Jägermeister-Cola oder so. Oder, oder sind es harte Getränke, die man dann trinkt oder so Bier? Es ist erstmal egal. Und dann würde ich irgendwie, also ich habe ja zu Hause auch dann gar nicht so Durst unbedingt, also wirklich so Flüssigkeit. Dann zum Beispiel Bier, das würde eine Stunde dauern, bis das dann mal alle ist. Und bei so einem härteren, bei so einem Longdrink, ja, den kann man sich schon schnell reinknuspern, ist ja auch süß und so. Und dann würde ich einfach müde werden und schlafen gehen.
Ja, aber das Prinzip Vorglühen, das hat, ist ja auch so durch deine Generation auch so populär geworden. Das ist ja im Endeffekt nichts anderes. Also man geht Vorglühen natürlich mit so einer Verheißung dann in das Heimsaufen.
Okay, das habe ich auf jeden Fall auch schon so gemacht, aber so, ja, ich mache mich jetzt hier irgendwie gerade fertig zum Ausgehen. Was auch immer. Mhm. Man duscht und man hat irgendwie noch so einen Rest Wodka da und Fanta zum Beispiel. Und dann hatte ich irgendwie noch 10 Minuten, bis die Bahn kommt. Und dann habe ich mir das noch auf den Balkon reingeschüttet. Das ja, das kam schon mal. Aber auch nur, weil es irgendwie so für eine Zigarettenlänge und schnell noch so, dass man schon mal irgendwie so ein bisschen fröhlich ist. Ansonsten bin ich ja ein großer Fan von Wegmischen zum Beispiel. Dass man dann so am Kiosk sich irgendwie so eine Fanta und so einen Klaren holt und die ineinander kippt und dann irgendwie auf der 15-minütigen Bahnfahrt oder so das dann macht.
Ja, also ich mag bei Rausch schon auch jede Form von Brimborium, also drumrum. Also das ist Zusammenschütten, das kann ich schon gut verstehen. Mhm. Aber da ist es natürlich auch dann einfacher, wenn man das irgendwo macht, wo man noch sitzen kann oder so. Also,
ja, also ja, an der Haltestelle.
Okay, ja, Assis.
Also ich habe das eine Zeit lang wirklich nicht oft gemacht, das möchte ich jetzt hier nochmal klarstellen, ich arbeiten musste nachts im Club, weil an dem Arbeitsplatz durfte ich nicht trinken auf Arbeit.
Da kamst du schon bis auf den Mann oder was?
Nee, nur mit so einer leichten Angeduseltheit, weil du kannst in einem Club nicht nüchtern arbeiten eigentlich so. Es geht schon mal und so, aber es ist besser, wenn du so ein bisschen was so gesnackt hast vorher, weil dann hast du gute Laune und bist auf einer Ebene mit den Leuten und die dummen Nachfragen interessieren dich nicht und dü-dü-dü. Und dann kam es so 2-3 Mal vor, dass ich mir auch nochmal was nachgeschüttet habe und so. Weil ich noch was dabei hatte, das war dann manchmal schwierig, dann ist mir irgendwie das Geld runtergefallen und so, aber ich habe mich verzählt. Nein, das ist natürlich nie passiert. Ich habe immer sorgfältig meine Arbeit verrichtet.
Ja, für alle, die den Podcast nur wegen mir hören und sich immer fragen, wer ist diese Frau? Paula hat an der Garderobe gearbeitet.
Euch zwei Menschen darauf. Naja, dann, ja, und dann an der Kasse.
Ach so, okay. Also, ja.
Und Garderobe ist eigentlich ganz wichtig zu saufen. Also wirklich, weil du dich ja auch bewegst die ganze Zeit. Stellen sich Leute völlig falsch vor, dass man an der Garderobe rumsitzt. Das gibt's nicht. Das gibt's bei Konzerten, aber sonst gibt's das nicht, weil ja alle immer ankommen um verschiedene Uhrzeiten oder gehen um verschiedene Uhrzeiten oder irgendwie was vergessen haben oder einen belästigen wollen oder sonst wie lustig sind. Und als ich noch im Osten gelebt habe.
Oha.
Da durfte ich saufen wie ein Loch im Club Atomino. Ja. Bestimmt auch einige kennen. Da hat der Chef immer gesagt, ihr könnt trinken, was ihr wollt, solange ihr noch eure Arbeit schafft. Und das haben wir auch geschafft. Wir sind zumindest irgendwann nach Hause gegangen.
Ja, also das ist ja auch so ein bisschen, ja, so eine Positiv-Utopie von den geilen Läden, wenn die Leute dann halt darauf passen, die das machen und so. Also ich finde es natürlich super, auf Vertrauen und sich dann halt mehr rausnehmen als in so einem normalen Job.
Das ist auch schwierig, weil du kannst dann eben diesen Job nicht lange machen, weil du kannst dich ja nicht ständig betrinken. Du kannst ja nicht dreimal, also doch kann man, aber das tut einem ja irgendwann nicht mehr gut. Und deswegen fand ich es dann, als ich in Köln gearbeitet habe, gar nicht schlecht, dass ich nicht durfte. Also
das ganz ernsthaft,
es kam wirklich nicht oft vor, dass ich was getrunken habe. Das war vielleicht 5% meiner Schichten. Und dadurch war es so ein bisschen körperlich natürlich besser und psychisch vielleicht auch, dass man halt auf Arbeit nicht die ganze Zeit besoffen ist. Das muss man auch sagen. Aber es ist natürlich cooler zu erzählen jetzt, dass man immer gesoffen hat wie ein Loch und saufen ist ja auch so cool.
Ja, ich denke, das ist für die Leute auch eben wichtig. Also Feminismus ist nur so ein Randaspekt. Eigentlich sind wir so ein Sauf-Podcast hier. Ja, aber so wie mit dem Rauchen, wo man ja dann auch am Morgen danach freut man sich, wenn man nicht rauchen durfte und dann immer zum Rauchen rausging, ja, dass er weniger geraucht hat. Und da währenddessen findet man das halt scheiße. Das ist diese Ambivalenz, diese Säuferpersönlichkeit und die normale, das passt dann alles nicht zusammen.
Also wenn ich sehr betrunken bin, kann ich dann auch irgendwann nicht mehr rauchen, merke ich. Also ich tue es dann seltener, als wenn ich so angetrunken bin oder nüchtern und gelangweilt, wie jetzt zum Beispiel während der Aufnahme.
Entschuldigung.
Oder nervös, dann rauche ich sehr viel. Aber wenn man wirklich so richtig betrunken ist und vielleicht sogar am Tanzen und ist irgendwie gerade lustig, dann wird mir das Rauchen manchmal fast ein bisschen zu viel und ist auch dann irgendwann halt eklig. Ja. Und am nächsten Morgen denkt man, ich werde jetzt auf jeden Fall nie wieder rauchen. Bis es 16 Uhr ist.
Ja, also da kann ich auch so ein bisschen dran verzweifeln, an diesen zwei Bewusstseinsebenen, die man hat und die beide gleichberechtigt in dem eigenen Kopf existieren. Das eine am Rauschalter-Ego und das Normale. Und wenn der eine am Ruder ist, der andere abgemeldet und passt alles nicht zusammen. Also ich hasse das. Aber ich habe auch irgendwie, ich versuche auch gar nicht mehr, das zu vermählen. Ich sehe, es gibt halt diese Schizophrenie, diese Säufer-Schizophrenie und damit muss man halt, die muss man halt irgendwie bearbeiten im Alltag und so, aber.
Ja, aber man sollte es auch nicht, also ganz ehrlich, gar nicht so verherrlichen. Es ist auch echt viel Scheiße an Alkohol und an besoffenen Menschen. Also gerade, wenn man das mal so als nüchterne Person beim Arbeiten mitbekommen hat, ist das schon erschreckend. Und wenn man eben mal versucht, nüchtern bei so einem Saufabend dabei zu sein, weiß man es auch.
Furchtbar, ich gehe heim.
Und dieser Peer Pressure von wegen, hier, wir müssen alle irgendwie ständig cool besoffen sein, das ist nicht so geil. Aber es ist auch mal schön, besoffen zu sein.
Ja. Also eigentlich bei dem Punkt bin ich schon hinaus. Also ich hatte immer gedacht, so, wie kann ich in meinen geilen Zusammenhängen auch nüchtern funktionieren? Und es geht einfach nicht. Also ich fühle mich nicht wohl. Es langweilt mich. Ich langweile mich. Ich habe das Gefühl, wenn ich nichts trinke, dann fragen die Leute schon so, geht's dir nicht gut? Und dann denke ich so, Gott, was ist los?
Ja, das ist dieser Pressure. Das ist halt Mist.
Aber ich bin auch nicht so gern unter Menschen, ehrlich gesagt. Und mir hilft natürlich dann der Rausch, dann ist es plötzlich möglich, da kann ich 20 Leute gleichzeitig bespielen und winkt noch die nächste Gruppe ran. Aber das mache ich nicht, dann nicht. Und nüchtern bin ich lieber allein. Apropos, es ist ja heute eine Themenfolge. Ach so. auf vielfachen
Thema
Wunsch.
Alkohol.
Das ist das Thema eben nicht Alkohol. Alkohol ist nur so ein, ist nur so eine Kulisse, die hinter allem immer steht. Nee. Wir haben ja gedacht, dass wir sind ja schon lange befreundet. Ich habe irgendwann mal bei einer Lesung sind wir uns begegnet. Das ist schon 8 Jahre her oder so.
Ich glaube eher 5, aber es fühlt sich an.
Ja, es zieht sich wie Kaugummi.
Das war tatsächlich 2013. Das ist nicht so lange her.
Ist das 2012?
Nee, das ist 2012. Ja, war denn die Tour 2012? Weißt du das noch? Es kann auch 2012 werden. Ja, ich glaube, es war eher 2012.
Genau, aber dann sieht man sich immer mal wieder. Ich verfolge auch deine Kunst. Du hast ja einiges gemacht. Ich dachte damals, du bist nur so ein random Irre mit ihrer Mische vor der Veranstaltungstür, die nicht reingeht. Und dann hat sich das ja gedreht. Also du wurdest jetzt zum Star und du stehst am Anfang deiner Karriere, ich am Ende.
Ich war aber damals wirklich noch eine random Irre auf jeden Fall.
Ja, also ich bin ja auch so ein Irrenmagnet, mich hatte das erstmal nicht gewundert. Und dann habe ich aber gemerkt, dass da noch mehr ist und dass da viel ergeben hat. Und jetzt weiß man aber doch gar nicht so viel, weil wir begegnen uns ja dann auch in diesen sozialen Momenten. Und ich weiß, dass du aus dem Osten kommst, dass du Geschwister hast und du sehr arm warst. Aber eigentlich so, was ist eigentlich los? So in der Freundschaft, wo man total viel über den anderen weiß, das ist ja gar nicht. Deshalb wäre es doch eigentlich ganz schön, wenn man mal so ein bisschen was erfahren könnte über den anderen.
Ja, voll. Wäre schön.
Tja, aber...
Nee, damals war ich auf jeden Fall... Also ich wollte immer schreiben, das wusste ich schon sehr lange, schon als Kind und so. Aber ich habe mich immer nicht getraut, irgendwas zu machen. Also so... zu der Zeit auch schon, also vor 6 Jahren oder wann es denn jetzt war, habe ich auch immer so geschielt auf diese Welt, in der ihr euch alle so bewegt. Also ihr Menschen, die schreibt und so. Ja. Und wollte das immer machen, habe aber überhaupt nicht gedacht, dass ich das kann und gar nicht gewusst, wie man das jetzt anstellt und wo man so hingeht und dachte, das wird alles nichts, aber habe auch immer gedacht, so immer von so einem Irgendwann geträumt irgendwie. Und hatte da noch in Chemnitz studiert, noch, das habe ich auch ein paar Jahre später noch gemacht, und vorher in Dresden gelebt, wo wir uns auch kennengelernt haben. Deswegen war das eigentlich so meine Homebase, wo du mich das erste Mal kennengelernt hast. In der Chemiefabrik war das. Und da irgendwie immer so ein bisschen in so einem Kokon verbracht und auf irgendwas gewartet.
Ja, du warst ja dann auch noch kleiner, also dann warst du eben so Anfang, Mitte 20. Und du hattest du nicht da schon irgendwelche coolen Facebook-Gruppen, so alles schon so meta-ironisch alles?
Ja.
Also es war doch jetzt, du warst ja jetzt nicht völlig passiv. Also.
Ja, ich habe so eine Zeit lang immer irgendwelche lustigen Facebook-Seiten oder pseudo-lustigen Facebook-Seiten betrieben.
Ja, sag nochmal einen Namen. Oder ist das noch geheim?
Nee, aber es kennt ja auch niemand mehr. Es gab mal diese Kinder raus aus Deutschland-Seite, die so ein bisschen eingeschlagen ist und wo man dann viel bedroht wurde von Leuten, wenn man halt ganz normal gefordert hat, dass Kinder abgeschoben werden.
Das habe ich, also das war für mich so, das war so ein Zugang. Ich habe ja durch dich auch viel mehr gelernt als du durch mich. Sehr gut, Kunststück. Aber ich habe dann auch so gemerkt, ach so, es kann doch noch ein bisschen spezieller werden und man braucht nicht so oft drauf aufruhen, dass man mal eine Otto-Platte hatte. Also.
Ja, ich glaube, das war einfach auch für uns, die so in Chemnitz und da so ein bisschen sich versteckt haben auch vor anderem, war natürlich, ja, also es ist jetzt nichts Abgefahrenes, das kennt jeder Mensch, der irgendwie so im Dorf sozialisiert wurde. Und so, Chemnitz ist kein Dorf, aber es war trotzdem irgendwie ziemlich raus von allem anderen, war natürlich das Internet zu der Zeit das Wichtigste. So, also da konnte man irgendwie sich mit Leuten connecten, die es in der eigenen Stadt nicht gab. Und dann haben wir so lustige Sachen gemacht oder dachten damals, es ist lustig. Und Facebook war ja damals ganz groß. Kennt ja heute niemand mehr.
Schade, 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 das waren die Zeiten.
Und da haben wir uns halt irgendwie viel auf Facebook rumgetrieben, mit Leuten diskutiert, was man heute auch nicht mehr machen sollte. Und da irgendwie so satirische Seiten aufgezogen. Und ja, irgendwie so Kontakte geknüpft zu anderen Leuten. Es war relativ klassisch, nerdig. Ja, halt so Sachen, die man macht, wenn man halt irgendwie gerade keine Hausarbeit schreiben möchte. Also kennt ja eigentlich jeder.
Ja,
dazu muss man ja gar nicht im Osten irgendwie aufgewachsen sein.
Naja, also so, aber so würde ich es auch einschätzen, ohne jetzt dabei gewesen zu sein. Aber gehen wir doch mal viel früher, gehen wir doch mal ganz zurück. Liebe Frau Irmschler, was ist deine allererste Erinnerung als Kind, als Kleinkind, die du vielleicht mit uns teilen kannst? So, was ist so eine ganz frühe Erinnerung?
Boah, eine ganz frühe Erinnerung. Kannst du das irgendwie so ein bisschen eingrenzen?
Ja, man fragt sich ja immer, ab wann fängt quasi das eigene Leben an in der Erinnerung.
Ich glaube so, ja, ich erinnere mich an so Sachen, wo wir irgendwie als Kinder so an der Elbe rumgesprungen sind und das war so eine, wie heißt das denn, Flut, nee, nicht Flutrinne, sondern das also Fluthügel quasi, der vor Flut schützen sollte. Da sind wir so runtergerodelt immer im Winter. Und als dann wirklich mal die Flut kam, wurde das Ding komplett weggespült. Das gibt es jetzt auch nicht mehr. Nee, aber so, also sehr viele Kindheitserinnerungen drehen sich da um diesen, um diese Hut, Dresden-Stetsch heißt das.
Jo.
Und da sind wir immer so draußen rumgestreunert und haben da so rumgehangen und gespielt. Waren viel draußen auf jeden Fall.
Du hast ja gesagt, du hast viele Geschwister. Du kannst natürlich auch lügen, beziehungsweise die Aussage verweigern. Damit hier schreiben wir wahrscheinlich auch alle Rechten mit und machen so schöne Profiles von uns und stellen die auf so ein Nazi-Wikipedia ein. Aber ja, wer weiß, vielleicht kann man das auch alles nutzen.
Ja, fünf Geschwister habe ich.
Also bis also zu sechs wart ihr dann.
Ja.
Das ist echt viel.
Ja, ich bin die Jüngste auch.
Oh, wie süß.
Ja. War aber cool eigentlich. Also natürlich ist das mit sehr viel Stress verbunden gewesen, gerade für meine Mutter, die alles alleine gemacht hat. Und viel Streit und wie es halt so ist unter Geschwistern, gerade wenn man irgendwie zu sechs ist und Altersunterschiede und so. Aber letztendlich war man dadurch halt auch nie allein, was schön ist und natürlich auch blöd, weil man war halt auch nie allein.
Ja eben, ihr habt da wahrscheinlich nicht acht Zimmer gehabt. Nee, du hast dann dein Zimmer dir geteilt mit am...
Ja, ich hab Zimmer übergeteilt.
Oh.
Zweit. Nee, aber da war immer was los.
Ja, das glaube ich, die ganze Rasselbande Irmschler, war die dann irgendwie so eine besondere Familie mit sechs Kindern oder war das ganz üblich eigentlich?
Nee, gar nicht. Also es sind... zusammengewürfelt aus zwei Ehen meiner Mutter und dann noch zwei Adoptivgeschwister dazu. Das ist aber dann irgendwie alles zusammengekommen. Dann waren immer wir sechs und meine Mutter, so als fester Kern. Also es gab auch keine Großeltern mehr. Die waren dann irgendwie, zumindest als ich geboren war, dann schon tot.
Mhm.
Und dann waren es immer wir sieben eigentlich.
Oh. Das ist ja irgendwie wie auch noch zwei Adoptivgeschwister. Das ist ja auch krass, oder? Wenn man schon vier Kinder gibt, dass man sagt, so, wir machen das nochmal. Wir holen nochmal wen rein.
Na, es gab drei und dann wollte meine Mutter eins adoptieren und dann war es so, also damals war es noch ein bisschen einfacher, Kinder zu adoptieren. Und dann war sie auf dem Amt.
Also hat dann einfach zwei mitgenommen.
Und dann waren da so rassistische Mitarbeiterinnen, also wenn ich die Geschichte noch richtig im Kopf habe, die dann meinten, ja, die hat noch so ein, die hat noch so eine Halbschwester, aber das ist so ein N-Wort-Kind, das will niemand haben. Und da hat meine Mutter gesagt, ja, die nehme ich jetzt auch noch mit.
Krass.
Und dann waren es dann schon fünf und dann bin ich noch gekommen, kurz danach. Genau. Das war nicht so geplant, aber so wurden dann aus 3 Kindern 6 Kinder.
Ja, und du siehst ja so wahnsinnig jugendlich aus, aber das lappt ja sogar noch, also zumindest deine älteren Geschwister müsste noch in der DDR geboren sein.
Ja, ich glaube, oh Gott, ja, irgendwann Anfang der 80er ging das, glaube ich, los.
Ja, ja. Wer sich für Politik interessiert oder für Geschichte, ich glaube bis 89 oder so gab es die DDR. Und man sagt doch auch immer dann mal so, ach, im Osten, ne, das wird ja nichts, das wird eben nichts zugestanden, außer dem Ampelmännchen und der Kinderbetreuung. Weiß man da irgendwas?
Günstige Mieten natürlich auch.
Ob ihr davon profitiert habt, deine Mutter von der Kinderbetreuung, oder konnte sie gar nicht arbeiten bei so vielen Kindern und dann war es eh egal?
Also es war natürlich schwierig zu arbeiten mit so vielen Kindern, aber sie hat es immer wieder versucht und gemacht. Und nee, Kinderbetreuung lief tatsächlich gut, also Hort und so. Kindergarten direkt um die Ecke konnten wir dann irgendwie, gerade mit größeren Geschwistern konnte man sich ja dann auch helfen und Grundschule und so. Nee, das ging alles tatsächlich gut, klar.
Aber du musst doch schon unter der Vorherrschaft von Helmut Kohl.
Ja, ich bin gerade noch in der DDR geboren.
Genau.
Aber trotzdem sind ja Strukturen da gewesen, die nicht einfach direkt weg waren. Mhm. Ich glaube, es ist auch immer noch im Osten, was das betrifft, was also Kinderbetreuung zum Beispiel eben angeht, ist das, glaube ich, immer noch alles okay, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wie war es denn bei euch?
Ich bin ja Mitte 40, bin ja sehr viel älter als du und noch aus dem Westen und bin Einzelkind. Also.
Ach, krass. Das ist ja wirklich sehr konträr. Und stimmt das mit, also wenn ich mal Einzelkinder getroffen habe, das ist, was gar nicht so oft ist, waren die Eltern immer sehr, also es ist ein sehr nahes Verhältnis, enges Verhältnis.
Ja, naja, man kann es natürlich schlecht abgrenzen gegenüber dem Verhältnis, was man hätte, wenn man noch Geschwister hat, weil man ja nur eine Version erlebt. Ja, also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich irgendwie 7 oder 8 und ich habe tatsächlich ein sehr enges Verhältnis zu meiner Mutter, mit der habe ich dann eben zusammen gewohnt. Ich weiß immer nicht, man wünscht sich ja dann in der eigenen Selbstbetrachtung alle psychischen Deformationen auf die Scheidung zurückzuführen sind. Ich würde es nicht so sehen. Also vielleicht ist das auch nur ein Schutzmechanismus oder Behauptung, ich weiß es nicht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass mir diese Scheidung oder die Trennung so nahe gegangen ist. Ich hatte immer noch Kontakt zu meinem Vater. Der hat mich dann immer einmal die Woche bespielt. Und ich fühlte mich von keinem im Stich gelassen. Mich hat es nicht so sehr gestört.
Ja.
Ich gelte aber auch als sehr bindungslos. Vielleicht hat es damit was zu tun, aber ich meiner Meinung nach hat diese, finde ich, Scheidung gar nicht so schlimm, wenn also es muss nicht die Katastrophe für alle mal sein.
Ich finde Scheidung gut. Also alle sollen sich scheiden lassen, bitte.
Wir lassen kurz mal eine Pause, dass ihr euch online da ein Formular runterladen könnt, wer verheiratet ist.
Nee, also ich glaube, das ist ein Mythos. Das ist völliger Quatsch. Also das Wichtigste ist ja, dass sich irgendjemand kümmert, wer das ist. Das ist sowieso egal. So. Hauptsache, es gibt da Menschen. Und Hauptsache, es gibt mehr als einen Menschen. Das war bei uns jetzt nicht so. Aber das wäre gut gewesen zur Entlastung von allen Beteiligten. Aber Scheidung ist total super. Also...
Überraschende Wendung von diesem Podcast, aber genau da wollten wir hin.
Also, ja, das ist, dann fängt man nämlich mal an, sich zu arrangieren und über so Selbstverständlichkeiten nachzudenken. Und klar, wenn jetzt alles total super ist und dann kann man eh irgendwie zusammen sein, natürlich romantische Beziehungen, dies, das, ja alles schön und gut. Aber jetzt diese Familienideologie von Mama und Papa und die müssen irgendwie verheiratet sein, das weiß nicht, ob das so geil ist. Und dann wird es halt durchgezogen für die Kinder und ich weiß nicht, ich glaube, es kann doch vielleicht sogar besser sein, wenn Eltern es hinkriegen, ehrlich zueinander zu sein, dass es nicht mehr funktioniert auf die und die Weise und dann funktioniert es im besten Falle anders. Ist natürlich bezeichnend, dass man irgendwie dann doch immer alles an der Frau hängen bleibt und eben die Papas mal vorbeikommen, so, wenn sie es denn tun. Ich glaube, das ist ja eher das Traumatisierende, dass sich zu wenig gekümmert wird. Und das hat ja nicht damit zu tun, dass die Ehe nicht funktioniert hat, sondern dass sich da jemand rausnimmt. Zwei Zimmer haben, kann ja auch cool sein.
Ja, also das ist auch meine Vorstellung, dass wenn die Eltern, es ist auch ganz banal, aber wenn die Eltern unglücklich sind in der Ehe und irgendwie ihnen was fehlt, dann sind sie halt aber trotzdem die Familie und haben sich nicht die Blöße gegeben, dass die Familie gescheitert ist. Ja. Und dafür ist keiner zufrieden. Also soll doch lieber Mutti und Vati sich dann nochmal jemand anderen suchen, dann nochmal aufblühen und wenn sie sich weiter auf das Kind.
Das Schwierige an so Studien zu dem Thema, dass sich dann irgendwie an der Scheidung aufgehangen wird, aber dass die Scheidung ja zu tun hat mit bestimmten Sachen, mit Streit, Gewalt, was auch immer, jemand ist nicht cool genug. Das ist ja das Problem. Und das gibt's ja auch, wenn Leute nicht geschieden werden und zusammenbleiben, dann gibt es Probleme ja auch, natürlich. Und dann ist es aber halt immer da und immer präsent. So. Also ich bin sehr froh, dass meine Mutter sich geschieden hat. Auf jeden Fall, um Gottes Willen.
Ja, aber hast du denn dann, welche Rolle spielt der Vater dann bei dir noch?
Keine.
Kein?
Nee. War ein normales Arschloch. war ein Arschloch und hat irgendwie dann so pseudomäßig ab und zu noch so getan, als wolle er Kontakt, aber das gab's nicht. Mir war es egal, weil ich war zu jung. Also ich glaube, ich war 6 Jahre alt oder so.
Also er verschwunden ist.
Genau. Und mittlerweile ist er auch gestorben. Fand ich jetzt ein bisschen krass, aber ich fand es auch nicht so traurig. War halt einfach ein mir fremder Typ, der nicht cool war. Und also da ist man ja generell, ich glaube jetzt nicht an so Blutsverbindungen. Das ist eh auch was, wovon man sich mal lösen muss, dass man irgendwie nur, wenn man DNA teilt, dass man auf eine zauberhafte, magische Weise miteinander verbunden wäre. Das stimmt halt einfach nicht. Und manchmal sind Menschen der biologischen Familie einem einfach sehr fremd. Und dann ist es so, wie wenn jetzt irgendjemand, zum Beispiel, was das Thema Tod angeht, wenn jetzt irgendjemand stirbt, dann denke ich mir, ja, blöd, aber ist ja jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie, dass das einen Einschnitt hat, weil wenn die Person eh nie da war, hat es halt keinen Einschnitt, dann ist alles wieder wie vorher oder immer noch wie vorher.
Aber warst du auf der Beerdigung und warst du noch irgendwie?
Nö. Geil. Nee, gab auch keine Beerdigung. Ja, er war halt zu niemandem cool, also hat sich niemand um die Beerdigung gekümmert. Das ist auch traurig.
Krass.
Das ist zu krass.
Keine Sorge. Ach, ja, das, ich lege einfach ein bisschen, ich mache so ein kleines Musikbett dahinter, so ein fröhliches. Ich habe gestern mit meiner Mutter gesprochen, die hat mir auch schon wieder dauernd rein diktiert, was mit ihrem Tod passieren soll. Die möchte auch anonym bestattet werden.
Also sie möchte das?
Ja, das ist ja gar nicht so. Also das ist jetzt nicht nur den Leuten vorbehalten, die niemanden mehr zurückgelassen haben. Sondern ich glaube, weil sie auch mit ihren Eltern dann so Schwierigkeiten hatte, die haben sich dann so irgendwie so für 40 Jahre so ein großes, riesiges Grab angelegt, wo dann keiner hingeht und dann müssen das die Hinterbliebenen, die Untergebenen müssen das dann halt pflegen und man fragt sich, warum. Ja, also für mich ist das auch nichts. Also für mich ist dieser Totenkult
auf jeden Fall. Ich finde es auch ganz schlimm, die Vorstellung, dass dann Leute, also überhaupt finde ich Friedhöfe, nee.
Das bedeutet mir gar nichts.
Mir auch nicht.
Guter Freund, den wir auch schon mal erwähnt haben, Thomas Fenker, wieder googelt es doch mal, hatte dann damals mir noch, als wir sehr eng waren bei Intro, hatte mir dann noch seine Modalitäten zum seinem Tode immer noch. Ist auch ein etwas theatralischer Mann, Grüße. Also, Jungs, aber wenn wir mal sprechen, dann packst du wie einen Müllsack und tust wie ein Hausmüll. Da habe ich gesagt, Thomas, das ist, glaube ich, gar nicht erlaubt. Von Abfallentsorgungsding, da kriegt man mich ja Ärger. Okay, also soll ich das dann deinen Eltern dann sagen? So, ja, das war wirklich der Wunsch von ihrem Sohn, dass er einen Müllsack bekommt. Aber die Sache an sich kann ich gut verstehen. Ich finde dieses Prätentiöse von Friedhöfen, dass man da Also ich möchte natürlich mit Leuten, die mir was bedeutet haben und die verstorben sind, in irgendeinem Austausch stehen, aber das passiert ja nur in meinem Kopf, dafür brauche ich keinen Ort und nee, da muss ich keinen Laubhaken irgendwo und wieder denken, oh, da müsste ich jetzt mal wieder die Kerzen austauschen.
Also ich glaube, dass, also vielleicht braucht man einen Ort, aber das ist ja dann nicht da, wo die Überreste sind, sondern vielleicht, wo man irgendwie gern zusammen rumgehangen hat oder so und dann geht man da halt hin. Als Mäuerchen in Köln-Ehrenfeld und trinkt da halt sein Bier, weil da hat man halt irgendwie sich immer getroffen oder so. Also das finde ich viel besser. Aber ich glaube, ich will auch verbrannt werden, weil ich will dann, falls man dann doch, man kennt die Schauergeschichten und dann wacht man da wieder auf oder so. Das muss ja ganz schlimm sein.
Ja, ja, man kennt diese Schauergeschichte. Wer kennt sie nicht, ne? Die meisten kennen irgendwen, der bei seiner Einäscherung plötzlich aufwacht.
Nee, da halt nicht, aber im Grab.
Ach so.
Ja, und das kostet. Und also auf irgendeine Wiese, hier Grüngürtel, könnt ihr mich gern verstreuen oder am Rhein oder in der Elbe oder hier Hamburg, Hafen oder so, das ist schon okay. Aber,
ach, wir bauen hier ein richtig schönes Mausoleum, Paula.
Das klingt eigentlich auch schon wieder gut und dann da aber immer so Partys machen. Das ist cool.
Ja, also wie bei Jim Morrison, nur halt eben für eine andere Generation. Ja. Die Leute halt bei dir hin. Und ich bin ja tatsächlich gerne, ohne jetzt zu sehr abschweifen zu wollen von unserer Rückblicksfolge, wenn ich auf dem Melatenfriedhof dann mal bin, na, da in der Nähe wohne ich, das ist so ein ganz, ganz alter, noch aus dem Mittelalter stammender Friedhof in Köln. Und da gibt es ja das Grab von Dirk Bach. Und das ist, da ist so eine rosa Bank und dann steht dann auf dem so ein kleines, ein kleines Maigeschild, wo dann steht Rendezvous oder Date mit dem Mäusekönig oder so, was weiß ich, wie er da von seinen Freunden genannt wurde. Und dann kann man sich da hinsetzen und Heller von Sinn hat irgendwie durchgesetzt, dass man auch Alkohol trinken kann. Und oh das ist ganz rührend. Da sind so lauter so Figürchen und es sieht natürlich sehr kitschig aus. Und da bin ich dann gerne mal als, ich will jetzt nicht der weltgrößte Dirk Bach-Fan, aber das finde ich irgendwie dann einen kommunikativen Moment, wo man zumindest mit so einem Promi...
Das ist großartig. Mal, ja. Da werde ich jetzt auch mal hingehen.
Genau, das heißt Audienz beim Mäusekönig.
Und steht da darf man, das ist ja auch cool, dass sie das durchgesetzt hat. Das ist ja eine richtig schöne Geschichte.
Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass Heller von Sinn Alkoholikerin ist. Aber natürlich, das soll das nicht schmälern.
Das ist großartig. Toll.
Ja.
Ja, und das ist ja Gedenken, ne? Also irgendwas, was mit der Person zu tun hat und auch mit ihrem Umfeld zu tun hat. Wenn dann eben Leute durchsetzen, dass da gesoffen wird, dann hat das ja wirklich irgendwas mit dem allen zu tun und irgendein Stein und also das ist ja auch total anonym und blöd.
Ja, aber nicht, dass dann irgendwann so ist wie das Kornern, dass sich dann auch das Trauern irgendwie, dann sind alle nur noch besoffen auf dem Friedhof, also in großen Gruppen.
Fantastisch. Weißt du,
eigentlich ganz gut, ja,
das
stimmt.
Ist, das ist cool. Richtig gut.
Ja, so. Was sind so die ersten Ferienerlebnisse, die ich hier in das WU war, in meinen Urlaub gefahren?
Wir sind immer...
Die Irmschloss. Hieß die auch die Irmschloss?
Ja, die Irmelis, also bei der Essensausgabe in der Mensa der Grundschule wurde immer gesagt, ah, da kommen die Irmelis. Urlaub war natürlich schwierig wegen Geld und ja, du kannst dir eine Zigarette drehen, klar.
Nur mal um zu testen, wie es geht, ich will sie nicht rauchen.
Hast du dir noch nie eine Zigarette gedreht?
Na, wie schwer kann es schon sein? Ich sehe ja immer die ganzen Leute.
Drehst du dir jetzt zum ersten Mal in deinem Leben eine Zigarette? Und wir sind live dabei. Krass, oh Gott, ist das spannend. Okay, dann versuche ich mal. Also
Entschuldigung, die Irmelis.
Also die Irmelis hatten natürlich nicht viel Geld und dann halt ne 6 Kinder und eine Mutter und so. Also konnte man jetzt nicht nach Amerika fahren wie Greta. So.
Verständlich.
Einfach mal so überchattet. Deswegen sind wir meistens nach Seifennersdorf gefahren.
Ach.
Was ein Ort ist in unserem Dreiländereck, Deutschland, Polen, Tschechien. Also es ist eine Stadt noch in Deutschland, bei Görlitz in der Nähe. Und da gab es das Querksenland. Das war einfach so, ja, man kennt es aus dem Schullandheim.
Das klingt jetzt so ein bisschen wie ausgedacht alles, ja, aber gut.
Wer weiß.
Vielleicht kommt irgendein Name, den wir schon mal gehört haben.
Man kann die Filter aus dem Loch einfach rausnehmen, aber du kannst es auch alles aufmachen und ausschütten. das Querksenland. Ja, also so Schullandheim kennst doch auch, oder wie nennt man das im Westen?
Spa.
Also so ein Ort, wo ganz viele Hütten sind und dann irgendwie so was ist. Also so.
Ja, okay, verstehe. Ja,
da waren so mehrere Hütten und aber auch ein größeres Familienhaus sozusagen. Da sind immer Leute zur Klassenfahrt hingefahren. Aber wir sind da halt als Familien gefahren. Oh. Da gab es dann so BMX und ein und was weiß ich, was gab es da? Eine Kinderdisco und irgendwie so Spielplatz und so ein Schwimmbad draußen und halt so eine Anlage einfach. Und der Querks ist da irgendwie so, das ist ja da, keine Ahnung, das ist so ein Zwerg. Ach nee. Nee, ist einfach so ein Zwerg, ist so ein Maskottchen. Ich weiß jetzt auch nicht die Geschichte vom Querks. Wahrscheinlich wieder irgendwas mit Cola-Abbau oder so. Ich weiß es nicht, irgendwie so ein
Maskottchen. Aber nicht Gebrüder Grimm, sondern irgendwas Sozialistisches oder was?
Bestimmt. Das ist bestimmt ein fleißiger Arbeiter, der Querks. Und das war das Querksenland. Einfach so ein Gelände, wo man also halt rumhängen kann. Und da waren wir auf jeden Fall immer mal wieder. Das war richtig schön. Also ich bin ja eh... Oh Gott, Linus, ey. Mit dieser Zigarette, das ist viel zu viel Tabak. Auf jeden Fall.
Aber ich habe dafür das an der falschen Seite abgeleckt. Oh Gott.
Du leckst es erst an, wenn du es drehst.
Kannst du das vielleicht nochmal zeigen?
Ja, also...
Gut, das ist jetzt wirklich schwierig als Tutorial.
Ja, das ist auch, natürlich ist das wie bei allen Sachen so Glaubensfrage, wo man jetzt die Klebefläche hinmacht. Und die meisten machen sie unten, ich mache sie aber auch nach oben. Nein, ich mache sie andersrum. Oh Gott, kennst du das, wenn man plötzlich Sachen erklärt und dann weiß man nicht mehr, wie man eigentlich Sachen macht? Doch, ich mache sie nach oben. Genau, und dann tust du erstmal, ich mache immer sehr wenig Tabak rein.
Also die Leute mit sehr viel Fantasie haben jetzt vor Augen, was hier passiert.
Genau, dann hast du das hier so. Manche lecken auch den Filter noch an.
Aha.
Aber das finde ich jetzt Quatsch. Und dann drückst du dir das hier so zurecht. Und dann fängst du an, ein bisschen zu drehen. Ganz am Anfang hat man das noch nicht so im Gefühl. Dann stopft man es einfach zurecht.
Ja, stimmt. Und dann drehst du es zu.
Und dann leckst du es hier ab. Zack.
Naja,
fertig.
So, hier eine Zigarette aus deiner DNA.
Genau. Ja, und da waren wir immer und das war schön und da haben wir andere Kinder kennengelernt und dann waren wir noch wandern und dann ganz baden. Waren
immer zu sechs oder waren da nicht ein paar schon irgendwann zu alt?
Also ja, das ist ja wirklich rührend. Ja, manche konnten dann auch schon zu Hause bleiben und so irgendwann. Und ja, also ich glaube einfach, dass das Kindern egal ist, wo sie sind. Hauptsache es sind andere Kinder da und es gibt irgendwie mal zur Abwechslung Limo und Esspapier oder was man halt so braucht. Man darf sich mal eine Bravo kaufen, wo dann so ein Tattoo-Halsband drin ist. Oh. Und dann ist man doch, da hat man doch alles, was man will. Nee, das war cool. Da waren wir, dann waren wir einmal am Balaton natürlich.
Oh ja.
Und auch mal hier an der Ostsee.
Auch ganz schön. Also und dann, als du dann selber in Charge warst, was war das Erste, wo du alleine mal hingefahren bist?
Mallorca.
Hey, dafür war die Einheit dort da.
War tatsächlich, ja, dann mit 18 war ich dann mal auf Mallorca. Das war interessant.
Das war auch meine erste Reise war nach Salou, das war sowas Ähnliches, aber dann auch irgendwie, das konnte man sich noch leisten und bin ich dann mit den Jungs unterwegs gewesen.
Ja, da waren wir noch mit Jungs und Mädels so unterwegs. Wir waren auch Mädelsurlaub auf Mallorca. Oh Gott.
Meine Güte, habe ich da gekotzt also.
Und wo wart ihr als Familie?
Ach, an Familienurlaub kann ich mich eigentlich gar nicht mehr so richtig erinnern. Gott, die armen Eltern, ne? Auch wir kaufen uns mal eine schöne Reise für den Bub, leider noch nicht auf der Festplatte speichern können. Also,
ja, das ist es halt.
Nö, ich war viel mit meinem Großvater dann immer unterwegs. Der war ein bisschen wohlhabend und da wurde dann irgendwie, der war dann Witwer und dann war es ganz praktisch. Und dann war ich mit dem viel auf Mallorca und auf Teneriffa und so. Das war ganz lustig, der war über 80, aber noch sehr, sehr vital.
Cool. Aber hast du das Gefühl, dass das irgendwie darauf ankommt, wo man so ist? Also es geht ja darum, dass man weg ist und dass irgendwie alle eine komische Sprache sprechen. Das war jetzt bei Ostsachsen auch so natürlich bei uns.
Überhaupt nicht, also, oder? So diese ganze Erlebnisreisen und dieses Ganze. Also ich bin vielleicht schon auch schon zu vernagelt bei sowas, aber ich sag ja auch immer, selbst bei Partys, mir ist das egal. Ich könnte mir auch eine Besenkammer umstellen, wenn ich gut drauf bin, ist es super. Ja. Aber wenn Leute dreimal denn am Abend die Location wechseln müssen, das interessiert mich nicht. Also mich interessieren nur die Leute, mit denen ich mich unterhalten kann. Und was ich mache, aber wenn es dann noch schön warm ist, das finde ich mal gut.
Das Aufregende bei Reisen ist ja auch noch irgendwie einfach, dass man zum Beispiel mal so ein leeres Zimmer hat, so wo man einfach nur so, also dass man mal in einem anderen Zimmer ist, wo keine Sachen sind. Also ich finde, das alleine ist ja schon.
Also deswegen Bett findet man oder
ja
was?
Auch, ja, auch Hotels. Und, nee, da ist halt einfach nichts, was einen irgendwie stresst. Das sind keine To-Do-Listen, das ist kein komisches Poster, was man schon ewig mal abhängen wollte, oder irgendwie Fotos von Ex-Freunden oder so. Also ich weiß es nicht. Also so ganz viele Sachen. Oder diesen Müllbeutel wollte ich doch mal und so. Und das alles schön leer und weiß und man muss sich um nichts kümmern und dann.
Ja, die Abwesenheit von Alltag, die sich in den Räumen auch schon widerspiegelt. Das finde ich auch toll.
Ja. Ja. Deswegen finde ich das irgendwie eigentlich Quatsch, wenn sich dann Eltern so voll den Stress schieben mit sonst wohin fahren. Also für die Kinder macht man es nicht. Man kann es natürlich für sich machen, das sollte man eh tun, selbst wenn man Kinder hat. Aber dass Kinder jetzt irgendwie in Amerika mehr Spaß haben als in Seifenhaus-Tor, naja, das vielleicht schon.
Ja, eben. Also, ach Quatsch. Also ich war als Kind auch sehr genügsam, also.
Ja.
Es wurde auch immer sehr gelobt. Vielleicht ist es auch nur so reziprok, dass die Leute immer gesagt haben, du bist so ein stilles, pflegeleichtes Kind. Und dann spiegelt man das. Weiß man ja auch immer nicht, woher kommt das eigentlich. Also so was ist der eigene Charakter? Was ist letztlich dann doch auch von außen gekommen? Ich hätte noch eine Frage zu dem Thema Vergangenheit. Wann bist du das erste Mal damit konfrontiert worden? Unser Podcast heißt ja Feminismus und Autotune. Dir geht es natürlich nur um den Sound und so. Mir geht es ja auch um das Feministische immer. Ja. Wann bist du das erste Mal damit konfrontiert worden, durch das Außen, dass du ein Mädchen bist? Also durch Zuschreibung, das kann ich nicht, das soll ich, das mache ich.
Na, bei uns war alles immer sehr selbstverständlich, weiblich sozusagen, weil wir eben meine Mutter und 5 Mädchen und ein Bruder sind. Und ich glaube, da waren so Dynamiken, die irgendwie schon komisch waren, weil mein Bruder dann sehr maskulin aufgetreten ist, um da wahrscheinlich was zu kompensieren. Und obwohl wir in der Überzahl waren, er so viel stärker war, viel präsenter war als wir 5 zusammen. So.
Krass. Ja, denkst du das?
Oder so hatte ich das Gefühl, dass er irgendwie sehr viel Raum einnehmen da in diesen ganzen Konstellationen war und auch irgendwie gemeiner, obwohl ich auch sehr gemein war, aber
das glauben wir.
Sehr viel krasser aufgetreten ist. Er durfte dann auch viel mehr essen und so, ne? Also so solche Sachen. Und er dann irgendwie so wollte, dass wir seinen Abwasch machen und so.
Also schon recht früh oder in der Pubertät erst?
Nee, schon vorher. Also dass man zumindest irgendwie gemerkt hat, hä, warum ist der jetzt so und wir alle anderen sind so.
Krass.
Schau mal das Feuer bitte. aber Feminismus als solches super spät eigentlich erst während des Studiums. Es gab halt so, das glaube ich hat auch mit so einer Ostsozialisierung zu tun, ein anderes Frauenbild. Also Frauen sind immer arbeiten gegangen, alle Mütter, die man kannte, sind arbeiten gegangen. Es gab viele Scheidungen, es gab viele Alleinerziehende. Es war irgendwie klar, dass Frauen auch, also nicht komplett klar, aber dass Frauen halt auch alles machen, also sich um alles kümmern müssen und alles können müssen, auch wenn sie es vielleicht gar nicht wollen, aber sehr viel mehr eingebunden sind in alles und nicht Mütterchen und solche Sachen, was ja auch damit zu tun hat, dass in der DDR alle Frauen auch gearbeitet haben. So. Und deswegen war ganz vieles, dachte ich, selbstverständlich. Und dann halt auch eher so mit Internet und so, dann auch so andere Lebensrealitäten mitbekommen und dann auch mal so gecheckt, okay. Also ich weiß noch, ganz stark war das irgendwie dann bei Aufschrei, wo dann so ganz viele Frauen, das war ja mit hier Rainer Brüderle und Laura Himmelreich, dieses Interview, und es dann eben zu diesem Hashtag geführt hat. Und Dann habe ich irgendwie ganz viel darüber gelesen, was so anderen Frauen passiert ist. Und dann so gecheckt, ach krass, das kenne ich ja auch, so ein paar Sachen. Und dann, dass man so verstanden hat, ah ja, das ist jetzt gar nicht irgendwie persönliches Pech, weil du nachts irgendwie sehr oft alleine nach Hause gefahren bist, dass dir das passiert ist, sondern ganz vielen anderen Frauen ist es auch passiert und es ist nicht cool, dass uns Männer angreifen. Und ja, eigentlich dann übers Internet was gecheckt und aber auch irgendwie was gewonnen durch den Austausch. Und dann direkt voll im Manze geworden. Nur noch Männerhass halt.
Ja, aber das ist ja halt auch irgendwie so dein Claim. Da sagt man, na ja, warum nicht, ne? Also ich kann mich noch, also jetzt um auf Männerrollen oder so ganz früh noch erinnern, dass ich als Kind, meine Mutter war schon Feministin eigentlich, aber wir kommen aus einer Kleinstadt in der Nähe von Frankfurt-Hanau, also es war jetzt kein urbanes Leben. Und das waren sicherlich auch nicht so richtig, das waren jetzt nicht so krasse Sachen. Aber meine Mutter war damals in der Frauenaktion dann im Maintal. Und das habe ich da schon so ein bisschen mitgenommen. Mein Vater war davon immer sehr offended. Es gibt dann immer noch die Geschichte, die er erzählt, dass sie sich dann getroffen hatten bei uns zu Hause. Und dann hat er irgendwie, dann sind die gegangen und dann hat er einer Frau den Mantel hingehalten und dann hat sie ihm das weggenommen, hat gesagt, ich habe zwei gesunde Hände. Und es wurde dann immer noch so überliefert. Ich habe das als Kind dann natürlich auch immer, ich habe auch wirklich einen langen Prozess dadurch laufen. Fand ich dann auch, habe ich meinem Vater immer nachgeplappert, das galt dann irgendwie als uncool. Ich weiß noch, ich durfte dann am Fasching, dann sollte ich nicht so was Aggressives sein. Also alle anderen Assi-Kinder im Bürgerhaus, die waren halt Cowboy und hatten diese Pistolen und ich musste dann so Zauberer sein. Und ich war ein sehr ängstliches Kind und dann hatte ich halt keine Waffe, alle anderen hatten diese durchbohrten Pistolen und ich hatte diesen Zauberstab aus Küchenrolle mit Samt umwickelt. Und fand das wirklich sehr unangenehm und wollte dann natürlich so männlich sein, weil ich gemerkt habe, dass Männlichkeit eben viel auch mit Aggression und dieser Präsenz zu tun hatte. Und das lag mir nicht, das war nicht also ich denke, das ist auch nichts, was groß sozialisiert wurde, das ist halt nichts, was ich verkörpere, was ich mitbringe. Und habe da so zum ersten Mal gefühlt, dass ich so struggle mit der Vorstellung, wie ich als Mann auftreten müsste und wie ich bin, dass es da so eine Differenz gibt. Und ja, das ist so meine erste Erinnerung daran, also wie ich eben Mann sein musste, wollte, sollte und nicht so konnte. Ja, also für mich ging es dann irgendwann nochmal weiter, also jetzt überspringe ich dann schon mal was und dann wollte ich halt eben Subkultur machen, als ich ausgezogen bin von zu Hause. Und dann gab es nicht so richtig geile Subkulturen, da gab es so Hardcore, war halt so das, was für mich so im Angebot war, das war halt irgendwie krass. Also Heavy Metal und Punk waren schon so durch in den 90ern. Und Hardcore, und das waren ja auch so wahnsinnig komische Männerbilder, wie heute wahrscheinlich so Kollegah, das waren ja dann so stählerne Typen, wo es nur darum ging, wie krass und hart man ist. Und mir gefiel natürlich so Härte und diese Sache an sich. Fand ich spannend, aber da ich hatte ja gar nichts. Also man war da irgendwie so Zaungast und musste tun, als wäre man auch so als lächerlich. Also.
Hardcore, das gab es bei uns gar nicht. Aber ich bin auch in gar keiner Subkultur irgendwie gewesen damals. Wir sind immer so in Diskotheken gegangen, schon sehr früh. Ich glaube mit 13 war das erste Mal. Und haben immer so R&B gehört und sind ins Solarium gegangen.
Ach, Solarium.
Oh. Bis man dann sehr orange war. Also. Aber ich wollte eigentlich immer irgendwas anderes, aber es gab, also ich hatte da gar keinen Zugang zu irgendwelchen alternativen Sachen. Mal erst auf der Realschule. Das war hart, also das war wirklich Faschismus, ey. War ganz, ganz eng definiert, was man tragen darf und was man nicht tragen darf. Nicht als furchtbar. Und es gab so 4-5 Marken, die man tragen musste, konnten wir uns alles nicht leisten. Dann hat man so die Imitation davon, das war aber auch nicht richtig. Es war so, wollte ich unbedingt irgendwie irgendwas Alternativeres, ohne dass ich mir konkret jetzt hätte vorstellen können, was es ist. War dann auf dem Gymnasium irgendwann und da war es dann schon besser auf jeden Fall. Da konnte man dann zumindest aussehen, wie man wollte. Das war schon mal gut.
Und hast du dann auch so, ist es sowas? Also bei mir so präsent ist, also diese Männerrolle überhaupt zu finden, beziehungsweise klar zu sein, dass es nicht das ist, was Vater angeboten hat und das Hardcore nicht ist. Was mache ich denn? Hast du auch eine Frauenrolle dann gefunden, gesucht oder bist du da tatsächlich einfach so gefühlt du selbst gewesen und hast dann dein Ding gemacht oder wolltest du dann auch irgendwie schön sein? Und ich weiß ja nicht, was so die Zuschreibungen für Frauen dann sind, denen man entsprechen möchte vielleicht.
Nee, also ich habe auf jeden Fall nicht gemacht, was ich wollte. Definitiv nicht, sondern eben ja durch dieses eng gestrickte irgendwie auf der Realschule wirklich, es gab nur eine Option, wie man aussehen konnte. So, da habe ich einfach auch nicht, also da konnte ich gar nicht irgendwie so sein.
Wie sah die aus?
Ja, auf jeden Fall schlank und irgendwie so. So Hüfthosen und keine Ahnung, Lacoste-Polo-Shirts waren damals sehr angesagt und Air Max. Also es sahen einfach alle so aus. Mhm. Und eben dieses Solarium-Ding, es war so ganz schlimm. Ja, so ein bisschen auch halt, wie man jetzt so das Klischee von Ostdeutschen hat. Da war das schon. Das ging alles nicht. Also weder konnte ich mir die Markenklamotten leisten, noch konnte ich irgendwie schnell mal 30 Kilo abnehmen. Das hat alles nicht funktioniert. Dementsprechend war ich da raus. Aber man kann ja, wenn man raus ist, kann man das ja auch irgendwie zelebrieren, ne? Wenn man raus ist. Aber das habe ich auch nicht hingekriegt. Gar nicht. Sondern habe es immer versucht. Und das war halt sehr, sehr anstrengend, weil es einfach nicht geklappt hat. Und dann war das schon auf dem Gymnasium auf jeden Fall angenehmer. Da waren dann, war es zwar bürgerlicher so, es waren dann alles Akademikerkinder eigentlich größtenteils. Aber dennoch war es dann irgendwie also zumindest ein bisschen lockerer auf dem Gymnasium, was so Äußerlichkeiten anging. Eine wirkliche Emanzipation hat es da eigentlich nicht gegeben. Es war so wichtig alles, wie man aussah und... Ach, und Jungs und irgendwie süß sein war ganz wichtig und hier Schmuck und ständig bei H&M vorbeizugucken, was es da wieder gibt und
Ja, aber das ist wahrscheinlich so die Sache, dass man erstmal in diese Identitäten versucht oder irgendwie reinkommt, die eben herrschen dann vom Zeitgeist oder eben die sonst wie da sind und dass man von da aus dann irgendwie weiterkommt. Das ist ja wahrscheinlich schon für viele gar nicht so das Ding. Die sind dann halt froh, wenn sie irgendwie ankommen innerhalb dieses Stream of Consciousness und dann sind sie ganz froh, wenn das ihre Rolle definiert. Aber
war dann erst auf der Uni befreiend. Also bin dann erstmal Ende meiner Schullaufbahn erstmal kleptomanisch geworden und habe dann alles geklaut. Ist das noch straf? Also können wir jetzt noch. Ich spreche jetzt als lyrisches Ich.
Ich glaube, dass alle Mord verjährt nicht, das kennt man ja auch aus irgendwelchen Serien, aber ich glaube, andere Delikte verjähren schon und zwar nicht erst nach zehn Jahren. Also wenn du jetzt genau sagst, wann und wo du eingebrochen bist. Selbst dann wird es wahrscheinlich schwierig, außer es war jetzt letzte Woche.
Schon, also egal, aber das, wovon ich jetzt spreche, ist auf jeden Fall 10 Jahre her. Ja, das war aber irgendwie ganz, fast schon ein bisschen therapeutisch. Will es niemandem empfehlen, aber ich habe dann mit einer damaligen Freundin exzessiv geklaut, Klamotten. Und auch alles dann nochmal so rückwirkend geklaut, was ich mir nie leisten konnte, was ich da gar nicht haben wollte. Und mir dann eben zum Beispiel mal solche Lacoste-Polo-Shirts geklaut, die ich nie angezogen habe. Aber weil ich die nie haben konnte, habe ich einfach so einen ganzen Sommer lang oder so, haben wir dann einfach mehrmals die Woche sind wir losgezogen und haben Sachen geklaut.
Dabei ist das nicht das, was und der Kapitalismus aber, auch verdient hat.
Genau, also, und dann hat es aber dadurch auch entwertet, weil ich konnte plötzlich alles haben, sozusagen. Und hatte auch alles, hatte unheimlich viele Klamotten da. Und dann war es irgendwie dadurch gegessen.
Irgendwann. Das ist ganz gut. Also, dass man nicht ewig in diesem Zustand gehalten wird, dass man, wenn ich das nur hätte, dann wäre ich und so. Genau. Nee, man muss sich einfach nehmen. Aber Sicherungsetiketten, gab es das schon zu deiner Zeit? Wie kann man denn den Scheiß klauen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben das immer auf die einfachste Weise gemacht und es rausgeschnitten. Weil wenn du ganz nah an der Sicherung, da wo sie halt festgemacht ist, das ist nur relativ klein, nur das Drumherum ist halt sehr groß, wenn du da mit einer Nagelschere ganz eng dran, dann entsteht ein kleines Loch. Aber ich war manchmal so, dass ich wirklich großflächig das und mir immer vorgenommen habe, ich nähe das zusammen. Aber so ist es dann halt, wenn sich eine Kleptomanie entwickelt. Man klaut ja dann nur noch um des Klauens willen. Und ich habe die meisten Klamotten dann auch überhaupt nicht angezogen, sondern hatte die halt da.
Und wurde euch jemals das Handwerk gelegt? Das klingt ja jetzt schon auch so, dass so ein Schaden für die Volkswirtschaft entstanden ist.
Ja, wurde es. Wurden dann in so einer, also wurden immer dreister natürlich.
Unvorsichtiger.
Ja, also ja, am Anfang fängt man halt an, irgendwie da mal was einzustecken und da mal so ein bisschen irgendwas Kleines und dann wird es immer mehr und dann denkt man sich, ach komm, jetzt H&M ist aber auch nicht das Geilste, jetzt mal so Markenklamotten und dann wird es einfach immer krasser. Und dann waren wir in so einer Boutique, was halt total dumm ist, und haben es da halt sehr übertrieben. Hab da so eine riesige Tasche zum Beispiel geklaut.
Postraub, hier fällt dann noch das, so, so Dinger an.
Ja.
Tücher vom Gesicht.
Ja, das hat wirklich, das war extrem. Und da wurden wir halt erwischt.
Boah.
Ja, es ist richtig schlimm, erwischt werden ist richtig schlimm, richtig peinlich. Und die Frau, die da gearbeitet hat, hat uns auch irgendwie komischerweise erstmal gehen lassen, weil sie dachte, wir hätten ja nur diese zwei Jacken, die wir ihr gegeben haben. Sind dann raus und meine damalige Freundin hat halt gesagt, wir gehen jetzt hier erstmal gegenüber, da ist irgendwie Douglas und da gehen wir jetzt mal kurz rein und entspannen uns jetzt erstmal. Klauen noch mehr, nein Quatsch, das nicht, sondern zum Runterkommen. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, nein, wir müssen hier abhauen. Wenn die sieht, dass da Löcher drin sind und checkt, dass wir noch mehr geklaut haben, kommt die uns hinterher. Und sie kam uns hinterher, es war halt total dumm. Und dann wurde alles noch viel schlimmer, dann hat sie irgendwie alles entdeckt und es wird total peinlich. Ich habe noch so auf dem Weg, wir waren ja schon draußen, habe ich noch auf dem Weg ein Portemonnaie, das ich geklaut habe, noch schnell so in so einen Mülleimer gesteckt, so damit sie das nicht auch noch, also es war einfach eine Katastrophe. Es waren halt wirklich so Marken, Jacken und Taschen, es war...
Ja, sag mal.
Irre. Und dann hat sie halt was gemacht, was richtig, richtig schlimm war. Und das hat mich über Monate fertig gemacht. Sie hat gesagt,
oh Gott.
Also erstens mussten wir es bezahlen. Wir hatten kein Geld, aber der Freund meiner Freundin hat das irgendwie gemacht erstmal. Waren halt 200 irgendwas Euro insgesamt. Und dann hat sie gesagt, ich behalte mir vor, euch anzuzeigen. Und das war so schlimm, weil sie hat nicht gesagt, sie zeigt uns an, gesagt, sie behält sich das vor. Das heißt, und ich habe ja noch zu Hause gewohnt, ich habe jeden Tag gedacht, jetzt kommt der Brief, jeden verschissenen Tag. Das war so, das war richtig, richtig schlimm. Diese Angst davor, dass das jetzt kommt, das war eine Katastrophe.
Krass, also ja, auch ungewöhnlich, dass das nicht gleich die Polizei gerufen wird. Das ist doch eigentlich Usus so
ja,
vom Gefühl.
Vor allem, weil wir ja so dreist waren, dass die Verkäuferin gecheckt hat, dass wir das nicht zum ersten Mal machen, weil sie hat das auch gesagt, das ist so professionell, dass ihr macht. Ihr macht das nicht zum ersten Mal und wir haben natürlich gesagt, wir haben es zum ersten Mal gemacht, also wir haben es halt zum hundertsten Mal gemacht. Genau, aber da kam nie was. Und danach sind auch noch, aber egal. Zum Danach äußere ich mich nicht, denn das ist dann nicht mehr 10 Jahre her.
Sag mal, das wusste ich ja gar nicht. Also Gott, ich habe hier irgendwo meine Tasche hingestellt.
Nein, 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 ich habe Ehre. Man klaut nicht von anderen Menschen.
Sehr gut.
Nur von Konzernen.
Ich habe tatsächlich dahingehend auch eine sehr unangenehme Erfahrung gemacht. Und zwar war ich bei meinem Großvater, habe ich ja schon erzählt, der wohnte in Hamburg damals, dann wurde ich auch immer mal dahin geschickt. Es war relativ langweilig, war nicht so toll, wie wenn wir im Urlaub gefahren sind, aber auch nicht so wild. Und dann war immer so mein Highlight, dann bin ich mal zu Hertie gegangen, so ein großes Kaufhaus.
Kenn ich auch noch.
Und da war ich vielleicht, so würde ich mal sagen, zwischen 10 und 11, 12. Ich war aber schon so ein Spätentwickler. Also ich würde ungefähr so sagen, ich war bestimmt noch nicht in der Pubertät, aber ich war halt irgendwie irgendwas. Und da habe ich mir dann, bin ich dann immer wie so, was weiß ich, wenn so jemand in die anderen gehen halt in den Schuhladen, um zu gucken. Ich bin dann in die Spielzeugabteilung gegangen, habe mir das alles angeguckt und wurde da von so einem Typen angesprochen, dachte mir nichts dabei, fand ich auch ein bisschen komisch. Und als ich dann rausging, hat er mich angehalten und hat dann aus meiner Tasche so ein Spielzeugauto rausgezogen. Ich habe es nicht geklaut. Und es war halt der Kaufhausdetektiv und ich habe es in dem Moment nicht verstanden. Es war meine Welt zusammengebrochen, weil ich war ja plötzlich jetzt ein Krimineller. Und im Nachhinein, der hat halt einfach wahrscheinlich auf Provisionen dann oder sowas weiß ich, der musste halt eben da seine Quote voll machen und hat dann irgendwelchen kleinen Blinden da dann irgendwas untergejubelt. Und
das war krass.
Und es war so schlimm natürlich, weil ich hatte diese kriminelle, ich würde es jetzt sagen, also wenn ich das gemacht hätte. Also
wow.
Und dann haben die eben, mein Großvater wurde da eben einbestellt. Und dann hat der noch gesagt, er sagt es nicht meinen Eltern. Und da hatte ich immer Angst, dass er es meinen Eltern sagt und so. Irgendwann später habe ich erfahren, er hat es meinen Eltern gesagt. Die haben auch nicht gewusst, was sie machen sollen, haben sich eben nicht weiter verfolgt. Aber das war wirklich ein sehr, sehr traumatisierendes Ding in diesem Rahmen. Und im Nachhinein denke ich auch so, was muss denn das für ein schlechter Mensch sein? Also den Kindern da ihre...
Voll! Das ist ein Skandal. Und der hat aber auch niemand, also dein Großvater und so hat dir aber auch nicht geglaubt, dass du das nicht gemacht hast.
Nee, also ich war ja selber...
Das glaubt ja auch niemand, dass jemand sowas macht.
Nein, und ich wusste auch selber nicht. Ich dachte, also ich wusste überhaupt nicht, was passiert ist. Also ich habe es nicht verstanden, was los war. Also und dachte so... Ich habe es natürlich erst dann wirklich im Nachhinein, aber das hat mich wirklich das den ganzen Sommer oder länger Zeit dann eben noch verfolgt, weil immer noch diesen, wird das jetzt, kommt das jetzt raus, da diese Enttäuschung.
Krass.
Ja.
Richtig krass. Oh mein Gott.
Ja, das ist wirklich, ach, so ein Scheiß. Er soll doch richtige Leute noch fangen, sich ein bisschen Mühe geben. Also aber gut, war wahrscheinlich zu aufwendig.
Das ist auch, also Ladendiebstahl gibt's ja immer irgendwie und mit Kindern und so. Wir haben als Kinder auch schon irgendwie mal Süßigkeiten und die Bravo und so geklaut, habe ich auch regelmäßig gemacht und da auch mal erwischt worden. Das ist immer irgendwie, das ist so krass. Also das ist natürlich blöd, weil es halt leider eine Straftat ist so. Aber wie dann mit den Kindern, also wenn sie es auch wirklich gemacht haben, dann so umgegangen wird, so. Rufen jetzt die Eltern an und das ist alles so total schlimm, statt dass man den Kindern irgendwie erklärt, ja, es ist schon scheiße, dass du das nicht einfach haben kannst. Das stimmt ja. Das ist blöd, dass Kinder wissen, nicht, dass es verstanden wird, dass das irgendwie ein Problem ist, dass man Sachen nicht einfach haben kann. So, darüber könnte man ja auch mal sprechen. Natürlich was anderes, wenn man jetzt hier irgendwie Leute abzieht und will ich ja auch jetzt gar nicht als schön reden, aber...
Naja, das Abschreckung
ist... Also so was Moralisches draus zu machen für Kinder finde ich halt echt krass, weil es geht halt nur um materielle Dinge. So.
Ja.
Mies.
Also ich habe später, als ich studiert habe, habe ich glaube ich auch bei der Gala schon gesagt, habe ich ja dann auch nochmal geklaut, also nur um wirklich das nochmal zu relativieren, diese Gillette-Klingen, die sind so teuer, als Mann braucht man, das ist irgendwie nur so ein Monopol, die sind sehr teuer, und das fand ich damals wirklich so 15 Mark dafür, für irgendwie 4 Klingen, fand ich viel, aber dann hatte ich auch irgendwie, ich hatte nicht so gute Nerven, also das ist meine Karriere als Dieb sehr bescheiden verlaufen, also aber ja, das, was da eben 10 Jahre vorher oder 15 Jahre vorher da als Kind passiert ist, das war schon wirklich was anderes noch, natürlich noch.
Ja, es ist ja auch, also es ist auch nicht so geil, also dieses Beschämen, also es hat halt krass mit Scham zu tun,
wenn man da erwischt
wird einfach und das ist. Aber es gab Situationen, kann man vielleicht dann auch nochmal rausstellen, aber wo ich klauen musste, also als ich das Praktikum bei Intro gemacht habe, schneiden wir raus. Da habe ich 400 Euro im Monat bekommen und habe in Köln gelebt und hatte 300 Euro Miete und 80 Euro Krankenversicherung und 15 Euro Handy oder so, ne? Mhm. Also kannst du dir ausrechnen, da blieben nichts übrig.
Ja, klar.
Das heißt, ich konnte mich hier ein halbes Jahr lang nur mit Ladendiebstahl rumschlagen.
Ach, hättest du was gesagt? Hättest du mal bei uns essen können?
Da habe ich dann auch meinen Vegetarismus aufgegeben, weil ich ja alles essen musste, was ging irgendwie tatsächlich. Nee, ich habe dann, also das ist richtig schlimm eigentlich, mir Red Bull-Dosen geklaut, weil die sind klein, das kann man auch mal trinken und es gibt 25 Cent Pfand und die dann getrunken und dann zurückgegeben, dann hatte man immer schon mal 50 Cent und 50 Cent konnte man sich Nudeln kaufen oder einen Joghurt und dann währenddessen. So habe ich das ein halbes Jahr gemacht auf jeden Fall. Also das ist halt auch echt ein Ding voll Privileg und Nicht-Privileg, so Praktikas mal irgendwo zu machen.
Absolut, also diese Erwartung, dass die Leute dann für den geilen Job den Quatsch machen.
Das können dann nur Leute mit Eltern machen, die Geld haben. Hm. Das ist schon krass. Und jetzt sitzen wir hier und trinken Coca-Cola und rauchen selbstgedrehte.
Ja, Wahnsinn. Jetzt haben wir es geschafft. Also. Ja, so vielleicht noch mal letzte Frage. Hattest du Hobbys als junges Mädchen?
Hatte ich Hobbys? Oh, ja. Also ich war schon so ein, nee, also als Kind, nee, später war ich dann so ein Fernsehkind auf jeden Fall, als Teenager. Mhm. Aber vorher, Musik war es immer, es war irgendwie immer Musik. Mhm. Aber halt nicht irgendwie Indie-nerdig, sondern ja. Mainstream auf jeden Fall. Bravo und Viva war es so. Da die ganze Zeit, aber Hobbys, sonst irgendwas Cooles. Nee, und dann habe ich einfach immer Gedichte geschrieben.
Oh. Zum Beispiel. Ich. Gedichte, ja, jetzt würde ich sagen, hören wir uns noch mal eine Stunde deine Lyrik an.
Ja, also. Habe ich auch alles noch.
Alles Endreim oder nicht gereimt?
Gereimt, aber so ganz furchtbar. Also bis heute weigere ich mich ja, das zu lernen, weil mich das dann nerven würde. Und das nervt aber andere, dass ich nicht bereit bin, das zu lernen, wie man eigentlich wirklich Gedichte schreibt. Und dann immer so, ja, ich liebte dich so sehr, ich will bitte mehr. Oder so. Wo bist du, du blöde Kuh? Also so halt. Und hattest du Hobbys?
Ich habe als Kind schon viel mit so Figürchen gespielt. Also so meine Mutter war ja dann auch alleinerziehend, also so viel Geld hatten wir nicht, aber ich hatte schon so Krieg der Sterne-Figürchen. Ich habe mit Monchichis gespielt und habe aber ganz früh, wenn ich bei meinem Vater dann immer irgendwie, also mit ab 13, 14, dann immer, wenn ich bei dem zu Besuch war, dann hat er mir immer so eine Single gekauft aus den aktuellen Charts. Ich habe dann so Formel 1 gehört, das war so eine Musiksendung damals. Und da habe ich mich schon relativ früh tatsächlich für Popmusik auch interessiert. Es kam so zufällig. Also so das mit den Figürchen, das fand ich so ganz normal, aber irgendwie, das hat mich schon begeistert irgendwie, diese ganzen, ganzen Synthie-Pop war das damals. Und hat er auch, also das weiß er gar nicht mehr, er hat dann irgendwas gemacht und ich saß dann an seinem Plattenspiel und habe dann diese eigenen Platten und seine beschissenen Platten aus den 70ern immer gehört. Gebrüder Blattschuss, Kreuzberger Nächte sind lang, hatte er gehabt.
Ja, das ist total seltsam. Meine Mutter hatte hat immer noch unfassbar viele Platten und auch richtig cooles Zeugs, ne? So richtig geiles. Und die hat auch immer so Tonsteine Scherben gehört und so, aber auch so Kröne mal. Aber das hat mich alles nicht interessiert, weil es halt wahrscheinlich Oldies waren. Mhm. So. Und später dann, also auch so, ja, das kann man jetzt auch nicht mehr sagen, aber Pink Floyd fand ich irgendwann mal richtig cool. Aber als meine Mutter das gehört hat, fand ich das so langweilig, weil man natürlich lieber also ich fand es irgendwie geiler, das Radiogedudel. Die Ärzte waren zwar auch immer, also es wurde einfach immer sehr viel die Ärzte gehört, aber die sind ja auch sehr poppig und also Kinder können mit den Ärzten halt auch was anfangen, auch wenn man die Texte nicht versteht. Aber jetzt so ausufernde 7 Minuten Doom, Alternative Sachen, also das kam dann irgendwie erst später. Also ich
das hörst du jetzt.
Das ist genau mein King. Ja, also ich finde das immer so cool, wenn Leute erzählen können, ja, ich habe so die Platten von meinen Eltern und da habe ich dann einfach schon 3 so irgendwie so Beatles und
ja, das fand ich immer viel besser.
Das war irgendwie so viel cooler, aber das stimmt vielleicht auch einfach gar nicht, wenn die das sagen.
Ey, absolut lame. Alle, die das von sich denken, die darauf ihre scheiß Identität bauen, geht nach Hause, ihr seid die allerletzten Verlierer. Ich finde, Musik ist immer dein erstes Werkzeug, um sich von der Elterngeneration abzugrenzen. Ja. Und dann ist es eben Popkultur. Man merkt es ja auch jetzt so irgendwann kapieren ältere Leute die Popkultur nicht mehr. Und das gehört den jungen Leuten. Und das ist die erste Möglichkeit, um irgendwie sich selber zu finden. Ja. Und wer da noch in den scheiß Beatles-Platten seiner Eltern rumfuhrwerkt und denke, das sei cool, es stimmt nicht.
Ich erinnere mich an was ziemlich stellvertretend ist, irgendwie Britney Spears auf dem Album Oops, I Did It Again hat Satisfaction gecovert. Wie wir wissen von den großartigen Rolling Stones. Rock on Ace. Und ich kannte natürlich das Original nicht, es war irgendwie 2000. So. und fand es irgendein cooles Lied und so und hab das dann immer so gehört und meine ältere Schwester so, du weißt ja schon, dass das eigentlich für die Rolling Stones ist und das Original ist viel besser. Und ich habe einmal gesagt, nö, glaube ich nicht. Punkt. Und dann habe ich es auch irgendwann mal gehört und fand es natürlich nicht so cool. Und genauso wie, was weiß ich, Flugzeuge im Bauch von Oli P. Das war halt das Flugzeug im Bauch, das wir kennen und schätzen. Oli P. eh besser. Und also generell waren es immer Cover-Songs, die man so, Junimond von Echt war unser Junimond. Fertig, da gibt's keine Diskussion. Okay, darüber kann man, aber nee, egal. Und das war halt so, später dann hat man dann schon gecheckt, dass das ein oder andere vielleicht doch irgendwo herkommt und vielleicht auch mal ein Original unter Umständen besser ist. Aber ja, diese versnobte Nach den Stones kam nichts Geiles mehr. Gelaber ist halt auch einfach Schrott. So. Und ja. Aber ich weiß nur, wie ich sehr jung war und zum Beispiel Nirvana entdeckt habe. Und das war für mich auch so ein krasses Erlebnis, wie es wahrscheinlich 15 Jahre vorher für Anne Rau schon war. Ja, 15 Jahre ist übertrieben. 10. Also ja. Ja. Man muss den Leuten Zeit lassen, wann sie was für sich entdecken wollen und nicht irgendwie so, jetzt zieh doch mal das rein, das ist jetzt richtig geil.
Nein, also ich bin wirklich, da habe ich ja eben schon gesagt, ich glaube eben, Musik ist wahnsinnig wichtig für die Identitätsstiftung und da geht es eben darum, eine eigene zu finden und dann ist es vielleicht auch eben das Kontemporäre erstmal und nicht das Geschmäcklerische. Nein, also ja, Oli P. und Kurt Cobain.
Beyoncé war es bei mir immer, also mit der bin ich wirklich komplett verbandelt, seit ich denken kann. Die war immer da, Destiny's Child und so, war schon toll. Und dann schämt man sich ja dann auch manchmal für so Sachen, so in den 20ern, wenn es dann so um Coolness geht und Abgrenzungsding. Und dann denkt man, man muss jetzt sagen, man hat immer coolen Indie und Punkrock gehört, aber es stimmt halt nicht. Also ich habe halt einfach Pop gehört und das war auch cool.
Darauf können wir uns doch mal einigen. Hier, ich gucke schon mal auf die Uhr. Wir müssen dringend auf. Das ist ja die längste Folge,
ja,
die
je jemals gemacht hat. Ja, einiges rausgeschnitten, was strafrechtlich relevant sein könnte.
Ja gut, klar, wenn deine ganzen Klauerlebnisse raus sind und wo ich auf dem Klo war, dann ist es doch wieder nur 15 Minuten. Ja, vielen Dank
für den
persönlichen Einblick.
Also das, wo ich den Kindern Heroin verkauft habe, das kannst du vielleicht auch noch mal vorstellen.
Ja.
Obwohl es eine krasse Story war, was ich da erzählt habe. Naja, dann tschüss.
Ist ja auch egal, was man macht. Und draußen, da ruht die Nacht.